eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Bei vielen Linken herrscht die Meinung, je weniger man über Schwierigkeiten redet, desto weniger beschäftige es die Menschen. Schon die Thematisierung sei Munition für rechte Stimmungsmache. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Hi Sven.
Hallo Gerrit.
Ich bin mit diesem Zitat hier eingestiegen, weil ich dachte, du bist ja ein Zeitleser. Du bist ja so ein linksliberaler Zeitleser.
Ich habe sie vor mir, die aktuelle Ausgabe.
Du hast das Zitat vielleicht dann schon direkt erkannt. Es ist ein bemerkenswertes Zitat, finde ich, aus dem Leitartikel von dieser Woche von Giovanni Di Lorenzo und Bernd Ulrich. Die haben diesen Leitartikel auf der Seite 1 der Zeit geschrieben. Und warum habe ich dieses Zitat ausgewählt? Weil ich das Gefühl habe, selbst so eine eher linksliberale Zeitung wie die Zeit zeigt in ihren Artikeln, insbesondere auch in diesem Artikel, nicht nur Unverständnis für das Handeln von Friedrich Merz, was ja diese Woche so unglaublich viel besprochen wurde. Also historische Woche, kann man ja im Endeffekt sagen. Ihr wisst ja alle warum, wegen der Debatte um die Brandmauer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt eine relativ große Diskrepanz zwischen so drei Sachen. Und zwar einmal die wahrgenommene Meinung innerhalb wahrscheinlich der Bubbles, in der wir uns vielleicht auch bewegen oder ihr euch so bewegt, zwischen der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung und auch so ein bisschen der veröffentlichten Meinung. Und hier muss man wirklich ausnahmsweise mal sagen, dass die veröffentlichte Meinung mich am meisten überrascht hat, weil, und da kommen wir jetzt so schließlich der Kreis zu dem Artikel, selbst in Zeitungen wie der Zeit, in vielen auch eher linksliberalen Medien, die Empörung über diesen vermeintlichen Fall der Brandmauer deutlich geringer ausgefallen ist, als es in Teilen der Öffentlichkeit ist. Und damit wollte ich mal einsteigen, um auch so ein bisschen Spannung in diese Debatte reinzubringen, um nicht nur darüber zu reden, ob oder dass das so schlimm gewesen sei, was da passiert ist, und deswegen so mal ein bisschen von der anderen Seite in diese Diskussion hier reinstarten. Und genau, deswegen kann man natürlich sofort mit der Frage eigentlich anfangen, Sven, ist die Brandmauer denn jetzt gefallen oder ist sie nicht gefallen?
Ja, das ist die spannende, alles entscheidende Frage. Witzigerweise habe ich mir in dem Leitartikel genau das gleiche Zitat auch markiert, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen tatsächlich, weil, wie du sagst, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Es ist halt, also Brandmauer ist ja immer so die Frage danach, hat es eine Zusammenarbeit gegeben oder nicht? Und man kann hier meiner Meinung nach sagen, eine Zusammenarbeit hat es nicht gegeben, weil das Gesetz, das ja ein bisschen größer von der Reichweite gewesen wäre, war ja schon in der Bundestagsdebatte, das ist ja im Oktober abgelehnt worden, schon mal von der Ampelregierung, konnte aber deswegen halt nochmal raufgesetzt werden. Durch einen Trick der AfD hätte das passieren sollen, deswegen sah sich die CDU wahrscheinlich auch gezwungen, dazu das selbst einzubringen, aber auch da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz haben wir ja, und das, Brandmauer ist vielleicht der falsche Begriff, aber in meinen Augen gab es schon den Tabubruch, dass eben am Mittwoch dieser im Endeffekt ja nichts aussagende Entschließungsantrag mit Stimmen der AfD, mit Stimmen der FDP durch den Bundestag gekommen ist. Also ein Tabubruch gab es meiner Meinung nach schon. Ob es jetzt Brandmauer war, würde ich nicht sagen. Man muss, finde ich nämlich ein bisschen oder man muss die anderen Artikel in der Zeit auch lesen. Da steht nämlich dann drin, dass Friedrich Merz doch angefangen hat, an der Brandmauer zu bohren und so weiter und so fort, also in einem späteren Artikel. Das heißt, wir haben in meinen Augen schon, also nein, wir haben keinen Einriss der Brandmauer, aber wir haben einen Tabubruch dahingehend, dass eben Friedrich Merz in Kauf genommen hat, dass die AfD einem Antrag zustimmt, der im Endeffekt überhaupt nichts bringt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Entscheidende. Dieser Entschließungsantrag ist ja eigentlich nichts weiter als, liebe Bundesregierung, tu das. Aber die Bundesregierung ist im Endeffekt nur noch knapp 3 Wochen im Amt. Und dann ist er wahrscheinlich selbst Kanzler und könnte das Ganze dann sowieso machen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen in der Magengegend das Gefühl gehabt, das ganze Ding, auch wenn es von Analysten, gerade auch von deinem Kollegen Ronsheimer, der ja in seinem Podcast mit relativ vielen Experten aus Politik gesprochen hat, die alle so ein bisschen auch Friedrich Merz ja kennen. Ich kenne ihn ja nicht, deswegen kann ich nur aus meiner Wahrnehmung das sehen. Und für mich war das irgendwie doch immer auch eine Art Wahlkampfding, ein Wahlkampfding dahingehend, dass man Angst davor hatte, dass die FDP beim Thema, die AfD beim Thema Migration wieder die Agenda setzt und die CDU damit dann eben vor sich hertreibt. Das heißt, in meinen Augen ist es schon ein Tabubruch, weil dieser Antrag ja eben nichts bringt. Und das Gleiche wäre mit dem Gesetz gewesen. Auch das Gesetz wäre spätestens im Bundesrat nicht durchgekommen. Das heißt, es war total sinnlos in meinen Augen, das zu machen, weil es überhaupt kein Ziel hatte im Endeffekt. Außer zu zeigen, okay, wir sind auch streng in der Migration. Aber das ist ein Punkt, auf den ich vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen würde, weil da gibt es ja seit ein paar Jahren eine Studie, die sich genau mit sowas auch nochmal beschäftigt hat.
Ja, aber das ist ja genau die große Frage, ist so ein bisschen, was kann das bringen, was Friedrich Merz hier gemacht hat und aus welcher Perspektive sieht man das? Dass das alles ohne Wahlkampf und ohne Bruch der Ampelregierung so nicht passiert wäre, ist ja eh klar. Und vielleicht muss man auch mal nochmal ganz deutlich sagen, dass das Besondere daran ist ja auch nicht, dass mit der AfD zusammen abgestimmt wurde, sondern dass die AfD nötig war, um eine Mehrheit zu beschaffen. Also es war das erste Mal, dass es zusammen mit Stimmen der AfD eine Mehrheit gab. Und wenn die AfD nicht wenn die AfD nicht mitgestimmt hätte, dann hätte es eben keine Mehrheit gegeben. Normalerweise stellt sich diese Frage nicht, weil eine Regierungskoalition eine Mehrheit hat. Wenn dann die Opposition zusammen stimmt, also dann haben die eh keine Mehrheit und irgendwie ist das dann auch egaler. Ich glaube übrigens, dass die Brandmauer nicht gefallen ist. Ich glaube allerdings trotzdem, dass Friedrich Merz einen Fehler gemacht hat. Und zwar hat Friedrich Merz sein eigenes Wort gebrochen, weil er gesagt hat, nach dem Fall der Ampel hat er genau das prophezeit, dass das passieren könnte, was jetzt passiert ist. Und deswegen hat er gesagt, er will genau das nicht und hat quasi im Bundestag gerichtet an die anderen Ampelparteien gesagt, wir müssen aufpassen, dass es jetzt keine Zufallsmehrheiten mit der AfD gibt. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert ist. Allerdings, sie haben sich nicht abgesprochen und sie haben jetzt natürlich auch keine Koalition oder sowas mit denen gemacht. Und ich glaube, Friedrich Merz auch, dass er nach der Bundestagswahl keine Koalition mit der AfD eingehen wird, auch wenn Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am Mittwoch quasi so getan hat, dass das jetzt schon der Signal dafür wäre, dass sie danach eine Koalition machen. Das wird natürlich nicht passieren. So schwer, wie sich die Union diese Entscheidung jetzt schon getan hat, die werden keine schwarz-blaue Koalition machen. Ich glaube, davor muss man jetzt keine Angst haben. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, die Debatte damit, dass die Union, und das wurde meiner Meinung nach viel zu wenig berichtet in der ganzen Debatte, weil es erst so nach und nach so aufkam, die Sache, dass die Union Panik bekommen hat, weil die AfD auf die geniale Idee gekommen ist, den eigenen Unionsantrag aus dem Ausschuss nochmal auf die Tagesordnung zu setzen nach Aschaffenburg. Und ich glaube, die Union dann, wie gesagt, ein bisschen Panik bekommen hat und gesagt hat, scheiße, was machen wir jetzt? Es gibt drei Optionen. Option 1, wir lassen das die AfD machen und stimmen mit, weil das ist ja unser Antrag. Keine Option. Option 2, wir lassen es die AfD machen, stimmen aber nicht mit, weil wir wollen ja keine Zufallsmehrheiten mit der AfD machen. Oder Option 3, und das ist das, was Friedrich Merz ja jetzt getan hat oder die Union, wir setzen ihn selber auf die Tagesordnung. Und uns ist egal, ob die AfD da mitstimmt oder nicht. Und die Frage ist natürlich, warum hat sich die Union nicht für Variante 2 entschieden? Weil Friedrich Merz ja auch gesagt hat, wir wollen diese Zufallsmehrheiten nicht. Und ich glaube da, und du hast es ja auch schon gesagt, man wollte sich jetzt endgültig nicht mehr von der AfD vor sich hertreiben lassen. Und ich sag jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, irgendwann musste dieser Punkt mal kommen, weil wenn man die eigene Politik nur durch die Abgrenzung zu einer anderen Partei definiert, definiert man die eigene Politik ja auch nur durch diese Partei, von der man sich abgrenzen will. Und wenn man jetzt das hehre große Ziel hat, ja, mal abgesehen von den eigenen Wählern zu sagen, wir wollen endlich irgendwie ein Gegenkonzept haben, ein Rezept gegen das weitere Erstarken der AfD, ist es meiner Meinung nach unabdinglich, dass es irgendwann eine Partei der Mitte schafft, das Migrationsthema wieder zurückzuholen zu sich. Ob das der beste Zeitpunkt kurz vor der Bundestagswahl ist, kann wirklich bezweifelt werden. Nur irgendwann musste es soweit kommen und es muss natürlich so, ich sag mal, wie unser Parteiensystem aufgebaut ist, die Union sein, die am Ende wieder, wir haben ja darüber ja schon so oft geredet, die am Ende wieder eine etwas konservativere Profilierung braucht, in der Hoffnung, dass damit die Parteien am rechten Rand am Ende Wähler wieder verlieren, weil das Thema Migration innerhalb der deutschen Bevölkerung ein riesiges ist, das zeigen ja auch alle Studien.
Das stimmt. Auf eine Studie, die vor 2 Jahren rausgekommen ist, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ich würde auch nochmal kurz bei diesem Vertrauensaspekt bleiben. Ich würde einfach nochmal genau zitieren, was Merz damals gesagt hat. Er sagte nämlich am 13. November, wir sollten vereinbaren, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da, also mit der AfD, zustande kommt. Und ich glaube, die SPD ist auch deshalb, oder Olaf Scholz hat es auch deshalb in seiner Regierungserklärung so deutlich gemacht, weil natürlich die Schwesterpartei der CDU-CSU in Österreich im Endeffekt genau das Gleiche gesagt hat und jetzt aktuell sich in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ befindet. Und wir haben natürlich jetzt auch in Deutschland eine Situation, die sich in meinen Augen schon ein bisschen aufgetan hat, dass die Union, allen voran die CSU in Bayern, ja schon eine Koalition mit den Grünen quasi ausgeschlossen haben. Bleibt im Endeffekt nur noch eine Koalition mit der SPD. Und tatsächlich fand ich habe mir die Debatte am Freitag, dadurch, dass sie so spät angefangen hat, konnte ich sie mir quasi in Gänze anschauen, hatte ich schon so ein bisschen einen Eindruck davon, dass da Gräben aufgebrochen sind, die vorher so nicht da waren. Und natürlich nutzt auch die SPD jetzt das, was Friedrich Merz gemacht hat, natürlich für den Wahlkampf. Denn, und das muss man auch sagen, sowohl der Wahlkampf der CDU, CSU als auch der Wahlkampf der SPD waren, wie es so schön hieß, Schlafwagenwahlkämpfe. Also Olaf Scholz hat ja gefühlt gar nichts wirklich gemacht, außer mal dieses bisschen Trump-Bashing zwischendrin. Aber Friedrich Merz hat ja auch, also beide haben ja unfassbar stark darauf geachtet, keine Fehler zu machen. Und jetzt haben wir eben genau diese Situation, wo die SPD denkt, okay, Friedrich Merz hat hier einen Fehler gemacht. Und in meinen Augen hat er auch einen Fehler gemacht, aber aus anderen Beweggründen meiner Meinung nach, als es die SPD so ein bisschen darstellen möchte. Und das kann die SPD jetzt natürlich für sich nutzen, ob das Ganze am Ende, und das muss man vielleicht auch sagen, wir nehmen ja am Sonntagabend auf und es ist einfach noch nicht klar, welche genauen Auswirkungen hat das jetzt auf die Meinungsforschung. Es gibt so ein paar Studien schon, aber die sind jetzt nicht wirklich so, dass es da große Veränderungen gibt. In der einen hat die Union einen Punkt verloren, in der anderen hat sie einen Punkt gewonnen. In beiden hat aber, glaube ich, die AfD jeweils 2 Punkte gewonnen. Das ist, wie gesagt, der spannende Punkt, den ich da wieder sehe.
Ja, ich glaube, in einer hat die AfD nicht, also es gibt auch immer schon mehr als 2. Ich finde es relativ bemerkenswert, dass in der Summe, ich glaube, das Stand jetzt eigentlich so gut wie gar nichts passiert ist. Also alle schauen auf diese Umfragen, weil alle natürlich wissen wollen, ist das der Move, wo Friedrich Merz entweder den größten Fehler, den Laschet-Moment, den Lacher hat, oder ist es vielleicht irgendwie so ein Befreiungsschlag von dem, wie du sagst, ja, Schlafwagen-Wahlkampf, und deswegen gucken alle drauf und irgendwie alle so, irgendwie ist überhaupt nichts passiert. Vielleicht ist es auch nur so ein Bubble-Ding, dass man sich so krass damit befasst, keine Ahnung. Oder die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Bevölkerung sind halt eben genau so, dass es halt die Leute, die Merz gut finden, vorher gut fanden, jetzt weiterhin gut finden, und die, die ihn vorher scheiße fanden, jetzt das natürlich auch scheiße finden. Und ich möchte auch nochmal was dazu sagen, weil du jetzt ja auch Olaf Scholz und die SPD angesprochen hast. Ich finde ja, ich sage das jetzt mal ganz offen, ich weiß nicht, und danach haben wir bestimmt einen Haufen Hörer weniger, aber wenn man der Meinung ist, dass das, was Friedrich Merz gemacht hat, der AfD was bringt, dann ist das, was insbesondere die SPD und in Teilen auch die Grünen jetzt machen, das bringt doch der AfD ganz genauso viel. Also wenn die SPD jetzt sagt, geil, wir haben jetzt endlich ein Wahlkampfthema, und dieses Wahlkampfthema ist einzig und allein die CDU, die Union und Friedrich Merz irgendwie vorzuführen, weil die vermeintlich die Brandmauer gerissen wird, dann haben sie überhaupt kein Thema, sondern befassen sich eben wieder eigentlich ja nur mit anderen Parteien. Es geht wieder nur um die AfD. Und überhaupt nicht um eigene Inhalte und eigene Positionen. Meiner Meinung nach ist das erstmal Gift für eine politische Kultur, und es ist für die AfD natürlich ein gefundenes Fressen, weil am Ende wird halt wieder keine Politik gemacht, es werden keine Lösungsvorschläge gemacht, sondern es geht nur um Abgrenzung, nur um Distinktion, so ein bisschen wie auf diesen Demos. Es geht ja immer nur um Distinktion, hat man das Gefühl, so gar nicht um den Versuch mal zu sagen, wie können wir denn Leute eigentlich davon überzeugen, dass sie irgendwie in der Mitte bleiben.
Ja, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es auch bisher, also auch vor dieser Migrationsdebatte, die ja im Endeffekt gar keine Migrationsdebatte war, sondern eben, es ging ja eigentlich nur noch um diese Brandmauergeschichte. Also das Thema, eigentliche Thema spielt ja gar keine Rolle mehr in dieser ganzen Debatte, das aber nur nebenbei. Ich fand, auch vorher war es schon so, dass es gab keine Lösungsvorschläge. Es gab keine positiven Aspekte, sondern bei eigentlich allen Parteien gab es einen Aspekt, eher, also gerade bei der SPD, eher ein weiter so, wie es jetzt war. Das lief schon alles in die richtige Richtung. Bei der AfD sowieso dieses Rückwärtsgewandte eher, wie gesagt, Windkrafträder abreißen, zurück zur Atomenergie.
Windmühlen der Schande.
Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon. Es ist jetzt ja nur, weil heute Alice Weidel auf dem Parteitag oder dem Treffen da in Neu-Isenburg gesagt hat, jetzt müssen doch alle Windräder weg. Und also alle in Deutschland, vorher hieß es ja nur die im...
War gestern,
ja, guck, wurscht. Gestern war Samstag, nur dass ihr das wisst. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, es ist ja im Allgemeinen so, dass es weniger so ist, dass da Lösungen angeboten worden sind. Also es gibt ja Versprechungen, wie es immer in der Politik ist, Steuererleichterung, bla bla. Aber wirkliche Lösungen für die aktuellen Probleme, jetzt neben der Migration haben wir eigentlich immer noch das Thema Wirtschaft oder auch das Thema Wohnungsmangel und so weiter und so fort. Da hat in meinen Augen bisher keine Partei wirklich Lösungen angeboten. Es gab einmal diesen schlechten Vorstoß, muss man sagen, von Robert Habeck, wo es dann darum ging, wo soll das Geld eigentlich herkommen, und dann dieser Besteuerungsgeschichte von Aktienrenditen und so weiter. Das war, glaube ich, mal ein Versuch. Aber damit ist er natürlich auch schön auf die Schnauze gefallen, weil das nach hinten losgegangen ist, weil es nicht komplett ordentlich berechnet und ordentlich vorbereitet war, diese Idee von ihm.
Aber bietet Friedrich Merz jetzt Lösungen an mit seinem Fünf-Punkte-Plan, mit dem Versuch, zumindest dieses Zustrombegrenzungsgesetz voranzutreiben? Ich meine, auch da nochmal um zur Erläuterung, Friedrich Merz hat ja am Tag nach Aschaffenburg gesagt, also er hat ja am Tag von Aschaffenburg gesagt, er will eine Nacht drüber schlafen und dann gucken, was er macht. Und dann war die Entscheidung gefallen zu sagen, okay, wir nehmen jetzt doch das Thema Migration in den Mund. Wir reden jetzt doch über dieses Thema Migration, weil jetzt ist das ist ein Game Changer quasi, Aschaffenburg. Und hat dann quasi das gemacht, was sie vorher eigentlich nicht wollten, und zwar Migration zum Wahlkampfthema machen, weil sie eigentlich der Meinung waren, dass das nur der AfD hilft und man eigentlich auf die Wirtschaft setzen wollte. Und jetzt hat er versucht, das Thema zu ownen. Dann hat er ja als erstes gesagt, ich will diese 5 Punkte durchsetzen, wenn ich dann Bundeskanzler bin, also nach der Wahl. Hier ging es nicht um Abstimmungen im Bundestag mit der AfD oder was auch immer, sondern er will über die sogenannte Richtlinienkompetenz nach der Wahl diese 5 Punkte durchsetzen, und das könnte er dann machen, weil er diese Kompetenz hat, und egal, wer dann mitmacht, und wenn die nicht mitmachen, dann ist ihm das egal, er macht es trotzdem. Das war dann das Tag 1, und am Tag danach, am zweiten
bevor
Tag
du, bevor
nach
du zu Tag 2 kommst, dieser Tag 1, also alles, was du jetzt beschrieben hast, ich glaube, oder das war so ein bisschen mein Gefühl, ich glaube, Friedrich Merz hat sich da einfach sehr stark vom Amtsantritt von Donald Trump irgendwie einlullen lassen oder was auch immer. Also es wirkte für mich sehr stark wie so ein Trumpismus-Leich, den er da vorschlägt. Natürlich hat der Kanzler diese Richtlinienkompetenz, aber er ist eben nur der Kanzler, und er ist nicht vergleichbar von der Machtstärke her wie ein amerikanischer Präsident. Und das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen, das klang für mich eben sehr, sehr stark nach einem Wahlkampfmanöver, und er will einfach jetzt diese Gunst der Stunde nutzen, um zu zeigen, okay, Trump macht was und das kann ich auch und das will ich auch so machen. Dass es zum Beispiel auch überhaupt keine Kritik aus der Union daran gab, dass eben auch diese Kapitolstürmer und so mit so einem Dekret freigelassen worden sind, ist nochmal eine ganz andere Debatte, aber ich finde, das ist schon auch bedenklich, wie dann dieser, was ja Merz auch tatsächlich oft vorgeworfen worden ist, dass er ein Affektpolitiker ist. Das hat man, finde ich, an diesem Tag 1 relativ deutlich gesehen. Und Tag 2, den du jetzt vielleicht beschreiben wirst, hat es ja eigentlich auch nicht wirklich besser gemacht.
Ja, Tag 2 war dann, wir werden diese Anträge reinbringen, die am Mittwoch im Bundestag waren, wo ja einer dann tatsächlich auch mit den Stimmen der AfD durch den Bundestag gegangen ist. Aber es ist ja nur, hat ja nur diesen appellativen Charakter. Das heißt, hast du ja schon erzählt, die Bundesregierung wird nur dazu aufgefordert zu handeln, wird nicht passieren. Also egal, Symbolpolitik. und dann die Sache, wir wollen das Zustrombegrenzungsgesetz jetzt nochmal einbringen und abstimmen. Haben wir auch schon erklärt, wahrscheinlich die Idee nur geboren, weil die AfD gesagt hat, sie will das machen und man wollte der AfD zuvorkommen. Und ich glaube ja, dass vielleicht auch diese Anträge im Zuge, das wissen wir nicht, es weiß auch keiner so richtig, wie das passiert ist, im Zuge dieser Erkenntnis mit dem Gesetz passiert ist und man vielleicht durch diese Anträge glaubhafter machen wollte, dass man dieses Gesetz jetzt nochmal einbringt und zwar nicht nur, damit es die AfD nicht einbringt, weil dann ja die Glaubwürdigkeit für die eigene Überzeugung auch wieder untergraben werden würde, aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Aber eigentlich war meine Frage jetzt an dich, Sven, ob Friedrich Merz nicht zumindest Lösungen präsentieren will für ein sehr großes Problem, was zumindest die Deutschen für ein sehr großes Problem empfinden, und zwar die Frage der Migration und die Begrenzung der Migration. Hat er jetzt nicht ein paar Konzepte auf den Tisch gelegt? Hat er nicht Vorschläge gemacht?
Ich persönlich würde sagen, jein. Also, mehr Kompetenzen für die Bundespolizei, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man auch akzeptieren muss. Das wäre auch ein Punkt, wo, glaube ich, viele mitgehen.
Den ja die SPD auch so will.
Richtig, das heißt, das ist gar nicht, glaube ich, der springende Punkt gewesen. Was ich persönlich, also, oder du hast ja genau gefragt, ob es Lösungen waren. Ich sage, nein, waren es nicht wirklich, denn wir haben ja dahinter steckende Probleme. Also, es gibt in Deutschland aktuell knapp 400 Haftplätze, 400 Abschiebehaftplätze. Wir haben aber, wenn man den Zahlen glauben kann, nach aktuellen Angaben knapp 43.000 unmittelbar ausreisepflichtige Personen und ungefähr 180.000 weitere Ausländer, die auch das Land eigentlich verlassen müssen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es Dublin, sei es was auch immer. Bei 400 Abschiebehaftplätzen funktioniert das Ganze aber natürlich nicht. Und auch wenn die Bundespolizei mehr Befugnisse hat, um Leute an den Grenzen zurückzuschicken, ändert das ja nichts an der Situation, die wir in Deutschland haben. Das heißt, das, was ja eigentlich das Problem ist, ist ja nicht, also natürlich ist auch der weitere Zustrom ein Problem, aber auch da kann man sagen, der hat ja sich schon verbessert. Ob es jetzt wirklich an der Politik der Ampelregierung liegt, die ja Maßnahmen eingeleitet hat im vergangenen Jahr, oder ob es auch an der EU liegt oder an Frontex, dass die Außengrenzen besser geschützt werden, das ist auch so ein bisschen die Frage. Es gab im Vergleich zu 2023 knapp 100.000 Asylanträge weniger in Deutschland. Das ist ja schon mal, also man kann ja sagen, das geht in die Richtung, die man sich wünscht. Natürlich sind es immer noch relativ viele, die in Deutschland einen Asylantrag stellen. Das sind, wie gesagt, aber knapp 30% weniger. Und nebenbei sind ja auch 40.000 Menschen an der Grenze abgewiesen worden, weil sie eben kein Recht darauf hatten, hier reinzukommen. Und im Endeffekt all das, was ja eigentlich dieser Antrag besagt hat, das gibt es ja schon, aktuell ist ja auch schon diese Grenzgeschichte so, das hat ja Nancy Faeser im letzten Jahr durchgesetzt oder mit durchgesetzt, dass eben an den Grenzen wieder verstärkt kontrolliert wird. Das Problem ist einfach, wie wir das irgendwie in allen Bereichen haben, ganz pragmatisch ausgedrückt, Fachkräftemangel. Ich hatte auch da wieder bei Ronzheimer, da war ein Polizeigewerkschafter, der jetzt nebenbei auch noch CDU-Mitglied ist, aber der hat gesagt, es braucht fast 10.000 neue Beschäftigte, zum Teil Beamte, aber zum Teil auch Tarifbeschäftigte, die halt zum Teil Verwaltungsaufgaben machen, aber ähnliches. Das heißt, dieser ganze Vorstoß von Friedrich Merz ist in meinen Augen, also finde ich persönlich, eher Augenwischerei, weil er das Problem, was dahinter steckt, nämlich den Personalmangel und die Situation, nicht wirklich besser macht. Also die Bundespolizei könnte das sofort machen, das wäre auch nicht das Problem, aber das wäre dann quasi nur die Grenzen zu. Und das ist in meinen Augen auch wieder ein Problem, weil die Grenzen zu schließen heißt auch, dass im Endeffekt das Grundrecht auf Asyl damit eingeschränkt und ausgesetzt wird. Und das ist das, was auch verfassungswidrig ist. Und das ist das ja auch, wofür Friedrich Merz kritisiert worden ist. Und davon jetzt noch die ganze Spirale, die damit in Kraft treten würde, wenn Deutschland das machen würde, die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber es ging um den Lösungsansatz. Und der Lösungsansatz in meinen Augen funktioniert nicht, weil das Personal dafür nicht da ist. Ganz einfach.
Also du sagst einfach quasi nicht umsetzbar, was er vorschlägt.
Den größten Teil, ja. Wie gesagt, die Bundespolizei,
ich will aber dazu,
könnte das machen.
Ich will nur dazu sagen, weil du den Begriff des Fachkräftemangels benutzt hast, nur zur Erläuterung, der wird ja vor allem eigentlich ja immer auch im Kontext der Migrationsdebatte genutzt, um zu sagen, dass wir Zuwanderung brauchen. Damit das, glaube ich, nicht durcheinander kommt, das hast du in dem Fall jetzt nicht gemeint, sondern du hast einen quasi Fachkräftemangel innerhalb der Behörden gemeint, das umzusetzen, was Friedrich Merz macht und nicht gesagt, wir brauchen mehr Migration, weil wir einen Fachkräftemangel haben.
Beides.
Ja, ich finde diese Fachkräftemangel-Debatte in Migrationsthemen immer so ein bisschen, auch so ein bisschen vorgeschoben. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, naja, das geht halt nicht mit dem EU-Recht einher. Weil wenn man zum Beispiel, wenn die Grünen immer sagen, ja, das geht alles nicht mit dem EU-Recht, da habe ich zwei Probleme mit. Erstens versteckt man sich dahinter und hat immer vermittelt so ein Gefühl von, wir würden ja gerne, aber wir können nicht. Das ist einfach meiner Meinung nach Problem für politische Akteure, wenn sie Dinge vorschieben, um zu sagen, sie können nicht handeln. Das ist kein gutes Signal an die Bevölkerung für Politik. Das Zweite ist, es ist absolut keine Werbung für die Europäische Union und für die EU und die Gesetzgebung, wenn man immer das Gefühl vermittelt, eigentlich ist die EU, die verhindert, dass man hier Maßnahmen ergreift. Und das Dritte ist, was wollen die Grünen denn? Würden sie denn eigentlich gerne alles verschärfen, aber sie können ja nicht, weil sie sich an EU-Recht halten wollen? Oder wollen sie halt eigentlich nicht verschärfen, weil es einfach nur mal ihre Position ist, eine liberale Migrationspolitik zu haben? Und wenn sie das haben, dann sollen sie das auch sagen und sich nicht, wie gesagt, immer wieder hinter Gesetzen verstecken, um im Endeffekt ihren Wählern nicht zuzumuten, dass sie dann am Ende verschärfen, weil sie sich auf der anderen Seite auch nicht trauen, dass sie so eine liberale Migrationspolitik haben, weil sie ja dann doch wieder auf so ein bisschen konservativere Wähler schielen. Und das finde ich einfach, das tut einer politischen Debatte nicht gut. Und es gibt den Menschen das Gefühl, dass Politik eigentlich machtlos sei und alternativlos sei. Und das ist ein großes Problem, finde ich. Und das Zweite ist, wenn du über einen Fachkräftemangel redest, was ist das denn? Das ist ja am Ende doch auch ein total weirdes Menschenbild, wenn du sagst, naja, wir brauchen Migration, aber eigentlich nur die uns eigentlich was bringt. Das ist ehrlich gesagt auch relativ, also das ist natürlich auch ein relativ neoliberales Argument. Und dann könntest du ja auch im Endeffekt sagen, also dann könntest du ja sagen, ja okay, dann gehen wir irgendwo hin und suchen uns die Leute, die wir brauchen. Also das zu verlinken mit, ja, irgendwie, es gibt Flüchtlingsströme, weil irgendwo ein Bürgerkrieg ist, mit dem Fachkräftemangel zu verbinden, erschließt sich mir oft nicht so richtig.
Ja gut, man muss ja sagen, es gibt ja da drei unterschiedliche Begriffe, die man eigentlich anwenden muss. Das ist der Asylbegriff, das ist der Fluchtbegriff und das ist der klassische Begriff der Migration. Was ich jetzt kritikwürdig finde, ist tatsächlich das mit dem Bezug zum Asyl. Seit 1993 ist ja sowieso das Grundrecht auf Asyl sehr stark eingeschränkt worden. Das heißt, es gibt ja nur noch wirklich eine ganz kleine Anzahl an Menschen, die wirklich Asyl in Deutschland beantragen können. Der Rest sind ja sowieso Menschen, die auf Grundlage der Flüchtlingskonvention und so weiter zu uns kommen. Nichtsdestotrotz, und das darf man, glaube ich, dann auch nicht vergessen, und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt neoliberal ist, aber weil das zum Beispiel ja auch die, wie du sie betitelt hast, linksliberale Zeit schreibt, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir jedes Jahr eine bestimmte Menge an Arbeitskräften haben, weil wir auf Grundlage der Entwicklung, die wir eben in Deutschland haben, sonst früher oder später ein zusammenbrechendes Sozialsystem haben. Denn wir merken ja jetzt schon, wie die Sozialabgaben immer weiter steigen, weil die Menschen, die zahlen, immer weniger werden im Vergleich zu denjenigen, die Zahlungen erhalten. Und das sind eben gar nicht so sehr die Arbeitslosen, auf deren Rücken das gerade auch schon wieder ausgetragen wird, oder eben auch Flüchtlinge, die natürlich auch davon profitieren, sondern es sind ja vor allem Rentnerinnen und Rentner. Die machen ja den größten Teil aus dessen, die Sozialabgaben bekommen, und das wird ja in den kommenden Jahren immer mehr und nicht weniger. Und das ist ja, wie gesagt, das, worüber schon lange debattiert wird, wie viel brauchen wir? Manche sagen, man bräuchte 400.000 pro Jahr, andere Zahlen sind geringer. Und das sind ja aber nicht nur Mediziner oder hochqualifiziertes Personal, sondern das ist ja auch, muss man ja auch sagen, Jobs, die Deutschen zum Teil nicht mehr machen wollen. Auch dafür braucht man natürlich Leute, die das machen. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Ja, aber genau das ist der Punkt, den ich immer so meine, wenn halt so aus so einer linken oder linksliberalen Perspektive gesagt wird, wir haben so einen Fachkräftemangel und deswegen brauchen wir diese Migration, dann habe ich immer so zwei Sachen. Erstmal, finde ich, wird das dann oft als Argument genommen, um im Endeffekt irgendwie das, was gerade passiert, als so darzustellen, als sei das nötig, und ohne dass man sagt, dass so wie die Migration gerade funktioniert, ja offensichtlich der Fachkräftemangel nicht behoben wird. Und das Zweite ist so ein bisschen, wenn Linke dann sagen, naja, wir brauchen halt mehr Leute, die uns für einen Hungerlohn das Essen in den vierten Stock in die Altbauwohnung schleppen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber das sind ja genau die zwei Pfade, die wir haben. Und das entspricht ja der Realität. Und ich meine, du willst ja auch nicht für einen Hungerlohn Essen in den vierten Stock tragen.
Ja, genau.
Du lässt es dir hoch.
Verstehst du, es geht mir eher so ein bisschen um diese Symbolik dahinter, dass dann ja die sozialen Fragen auch irgendwie gar nicht mehr gestellt werden. Aber wir kommen ein bisschen weg von der Brandmauer-Debatte und reden jetzt sehr viel über den Fachkräftemangel.
Ja, das stimmt. Aber das gehört so ein bisschen zusammen. Auf der anderen Seite, natürlich hast du recht, es gehört nicht. Es hängt miteinander zusammen, es hängt aber auch nicht miteinander zusammen, je nachdem, wo man schaut. Weil ja, wie gesagt, es sind ja unterschiedliche Aspekte. Jemand, der Asyl sucht, kommt ja nicht hier, um zu arbeiten, sondern der muss eben aus seinem Land flüchten, weil er dort politisch verfolgt wird. Die anderen Aspekte, wie gesagt, haben wir drüber gesprochen. Aber worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, du hast vorhin diesen Aspekt mit den EU-Regeln angesprochen. Und das ist ein Problem, was ich tatsächlich ganz spannend finde, wovor Italien ja gerade steht. Hast du bestimmt mitbekommen, Giorgia Meloni hat ja in Albanien ein Zentrum gebaut, was ja tatsächlich von der Idee her das ist, was die EU umsetzen möchte. Dass man eben an der EU-Außengrenze diese Lager baut, wo dann eben diese Asylverfahren durchgeführt werden sollen. Jetzt hat Meloni aber das Problem gehabt, dass sie vor italienischen Gerichten damit verloren hat. Das heißt, der letzte Aspekt waren, glaube ich, 40 Flüchtlinge, die übers Mittelmeer gekommen sind, aus Bangladesch und aus Ägypten war es, glaube ich. Die sind dann abgefangen worden und sind eben in dieses Lager in Albanien gebracht worden. Und dann hat ein Gericht eben entschieden, nee, das geht nicht, das verstößt gegen geltendes Recht. Die müssen jetzt aus Albanien nach Italien gebracht werden. Das heißt, auch diese rechten Regierungen beugen oder müssen sich vor Gerichtsurteilen beugen. Das heißt, natürlich haben wir da ein Problem aktuell. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich glaube, dass man eben nicht damit umgeht, indem man so einen Alleingang macht, einen auf Trumpismus basierenden Alleingang, der im Endeffekt in meinen Augen dazu führen wird, dass alle europäischen Länder ihre Grenzen dicht machen und das Ganze dann in riesengroße Grenzprobleme ausartet, wie wir sie eben ja auch schon 2015 hatten. Und das war ja genau damals der Grund. Die Grenzen waren ja dicht und es gab ja dann so Riesenprobleme, dass die irgendwie anders herkommen wollten. Die Frage ist die, was kann man tun, um das Ganze ja anders hinzukriegen?
Also du hast ja natürlich, rational gesehen hast du recht. Und ich will auch überhaupt gar nicht den Eindruck vermitteln, dass ich jetzt dafür bin, irgendwie EU-Recht zu brechen. Mir geht es ja am Ende immer um diese Metaebene, wie kommunizieren die Parteien der Mitte, wie sorgt man dafür, was ist der beste Weg, um vielleicht wirklich glaubhaft den Rechten doch die Wähler wieder zu klauen. Das ist natürlich mega komplex, weil diese Parteien natürlich auch alle auf ihre eigenen Wähler gucken müssen und nicht sich nur darum bemühen können, irgendwelche Wähler der AfD wieder abzuwerben. Aber deswegen meine ich nur, das ist so diese Metaebene, auf der ich mich befinde. Und deswegen finde ich zum Beispiel oft, und das geht mir nicht nur ums EU-Recht und es geht mir nicht nur um Migrationspolitik. Ich finde immer diesen Bezug nehmen auf Gerichtsurteile, auf das Bundesverfassungsgericht, das Drohen gegenseitig, dass man dann klagen wird. Das ist ein Problem für die politische Kultur im Land, weil das der Bevölkerung das Gefühl gibt, dass Politik nicht handlungsfähig ist. Und das sorgt für Unzufriedenheit. Und die Leute verlernen auch, dass Politik ja Legislative ist, dass sie dafür gemacht ist, um Gesetze zu erlassen und Gesetze im Zweifel auch zu verändern. Und ich möchte dazu noch einen Punkt sagen, auch wenn du dich jetzt meldest. Die Grenzkontrollen, die seit 2015 zu Österreich existieren, die hat Olaf Scholz sogar in seiner Regierungserklärung am Mittwoch vor der Abstimmung über diese Entschließungsanträge nochmal lobend erwähnt und hat sich ganz stolz gezeigt, dass sie die ja alle 6 Monate überprüfen und dann neu beantragen müssen. Und diese Grenzkontrollen, die sind europarechtlich so höchst umstritten, wahrscheinlich genauso umstritten wie das, was Friedrich Merz sich da vorstellt, weil der behauptet ja auch, dass wir würden nicht gegen das Europarecht verstoßen. Aber es zeigt, dass eben am Ende, wo kein Kläger, da kein Richter, die das EU-Recht ganz schön beugen, wenn sich keiner beschwert und eben die EU auch nur die Summe ihrer Mitgliedstaaten ist und wenn sich halt keiner darüber beschwert und Deutschland das halt macht und sich die da irgendwie geeinigt haben und wie gesagt keiner darüber redet oder sich keiner beschwert, dann wird halt das EU-Recht auch sehr gedehnt, sagen wir mal.
Jetzt hast du gleich mehrere Punkte angesprochen, auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Der erste Punkt ist der, Du hast jetzt gesagt, durch die Gerichte wird die Politik oder kann Politik den Anschein erwecken, dass sie handlungsunfähig ist. Aber was wir jetzt doch gesehen haben am Mittwoch und am Freitag, zeigt doch eigentlich noch mal viel deutlicher, dass dieser ganze Vorstoß von Merz totaler Quatsch war, weil er ja überhaupt, also er hat ja nichts zum Erfolg geführt. Er hat jetzt einzig und allein dazu geführt, nicht, dass über Migration gesprochen wird, sondern dass über diese Brandmauer, dass über diese gemeinsame Wahl von CDU, FDP und AfD gesprochen wird. Das heißt, und der Erschließungsantrag ist durchgegangen, Entschließungsantrag. Das Gesetz ist aber dann, auch wenn Friedrich Merz es so darstellt, als ob es an SPD und Grünen gescheitert ist, nein, es ist an 23 Leuten von der FDP und 12 Leuten von der CDU gescheitert, die aus ihrem guten Recht heraus nicht dafür stimmen wollten und deswegen zum Teil nicht teilgenommen haben oder eben dagegen gestimmt haben. Das heißt, da hat er sich doch, finde ich, in meinen Augen eher, oder hat er doch genau das gemacht, was du jetzt sozusagen, oder wo du so ein bisschen die Schuld bei den Gerichten siehst, hat er doch genau das, was du als Zweites gesagt hast, nämlich der Legislative, das aufgezeigt. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen befremdlich an einer Überschrift gewesen. Das war, glaube ich, in der Bild-Zeitung eine Überschrift, wo es dann hieß, eine Mehrheit im Bundestag stimmt gegen die Mehrheitsstimmen in der Bevölkerung oder so ähnlich. Was ich auch schwierig fand, weil der Bundestag ist ja eine auf 4 Jahre gewählte, ein repräsentatives Organ, das auf 4 Jahre gewählt wird, repräsentiert also auch 4 Jahre die Mehrheit der Bevölkerung. Was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer repräsentativen Demokratie ist. Und dass natürlich diese Menschen im Bundestag nicht immer das machen, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Das ist, finde ich, gerade auch das Gute an unserer Demokratie, weil es eben auch dafür sorgt, dass gewisse Minderheitenrechte geschützt werden. Aber zurück zum anderen, wie gesagt, ich finde diese Initiative von Friedrich Merz hat im Endeffekt auch nur gezeigt, dass das Ganze nicht funktioniert. Und wenn dieses Gesetz durchgegangen wäre, das war das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wäre es spätestens im Bundesrat gescheitert. Das heißt, im Endeffekt war das alles für die Katz, egal was passiert ist.
Ja, das ist ja auch alles richtig. Ich will nur noch mal sagen, ich war schon auf der Metaebene. Und wenn er keine in dem legislativen Organ keine Mehrheit bekommt, dann bekommt er keine Mehrheit, dann kann er das Gesetz halt nicht ändern. Das ist ja völlig offensichtlich. Mir ging es ja jetzt hier tatsächlich eher um die Erzählung der Grünen, die ich nicht verstehe, weil ich finde, es klingt wie eine Ausrede zu sagen, vor allem aus einer grünen Perspektive, man will ja eigentlich politisch nicht das Migrationsrecht verschärfen und versteckt sich dann aber hinter dem Gesetz. Und das finde ich halt problematisch, weil man einerseits nicht ehrlich ist über die eigenen politischen Inhalte, dann soll man sich doch ehrlich machen und hoffen und versuchen, die Menschen von der eigenen Position zu überzeugen und zu sagen, ich glaube, das ist das Richtige. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es halt meiner Meinung nach langfristig zulasten der politischen Kultur und Willensbildung ist, weil die Menschen das Gefühl haben, die Politik kann ja eh nichts machen. Und das Dritte, wenn man halt dann aus der Perspektive derer, die quasi eine verschärfte Migrationspolitik wollen, das keine besonders gute Werbung für die Europäische Union ist. Und die Europäische Union ist nun mal auch eine Institution, die die Summe ihrer Teile ist, wo man Gesetze machen kann und Gesetze ändern kann. Nicht, dass ich das so möchte, aber das ist ja Inbegriff von Politik, dass man das eben so macht und dass er das jetzt nicht durch den Bundestag bekommen hat. Ja, und dass es wahrscheinlich der falsche Moment war. Und ja, dass Friedrich Merz am Ende wahrscheinlich einfach mit seinem 5-Punkte-Plan-Richtlinienkompetenzvorstoß einfach hätte sich zurücklehnen sollen und sagen so, ja, jetzt habe ich hier symbolisch ein bisschen den starken Mann gemimt und habe hier ein paar Vorschläge gemacht, habe das Thema an mich rangerissen, wird schon gehen, wäre wahrscheinlich der beste Weg gewesen. Mir ging es jetzt, wie gesagt, nur so ein bisschen um diese Metaebene in dieser Debatte.
Wenn wir dabei bleiben, muss man ja aber auch sagen, dass ja, als Friedrich Merz seine Vorstöße da am letzten Wochenende gemacht hat, haben ja die Grünen dann Bundesdelegiertenversammlung, dann ja beschlossen, den Schutz oder den Nachzug von Familienangehörigen zu erleichtern.
Genau.
Das heißt, sie haben ja genau das Gegenteil gemacht von dem, was Friedrich Merz gefordert hat.
Deswegen verstehe ich ja nicht, warum man sich dann trotzdem immer wieder hinter den Gesetzen verstecken will. Macht doch die Politik, die ihr wollt. Ist doch euer gutes Recht.
Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, also da müsstest du die Wahlkampfstrategen der Grünen fragen.
Und weißt du,
du bist ja quasi nah dran.
Weißt du, wer gerade profitiert vielleicht davon? Also klar, Ursache, Wirkung, Kausalität, Korrelation, keine Ahnung, kann keiner beurteilen. Aber welche Partei hat gerade wirklich einen Auftrieb? Welche Partei, an die keiner mehr geglaubt hat, ist jetzt in manchen Umfragen bei 7 oder 8%? Weißt du es?
Ich glaube nicht die FDP.
Nein, die Linke. Und weißt du vielleicht auch warum? Meine These?
Weil die. Also, die stehen zu dem, was sie sagen.
Genau, die können überzeugt, weil das ihre politische DNA ist, sagen: Refugees welcome, wir finden das alles beschissen, was hier gerade debattiert wird. Eigentlich wollen die Grünen, also das funktioniert ja genauso, vielleicht ja auf der anderen Seite, ne, dass zum Beispiel, weil eben die Linksliberalen, die Mitte-Links-Parteien nach rechts rücken, weil sie eben dann doch auf irgendwelche Mehrheiten schielen, auf die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung schielen, das im Endeffekt dann den Parteien auf der anderen Seite am linken Rand stärken. Genauso wie quasi das, was man immer gesagt hat, die Union, die nach in die Mitte unter Merkel gerutscht ist, dann vielleicht ja die Tür oder den Raum für die AfD vergrößert hat. Das ist so meine These, die ist mir gekommen, als ich gesehen habe, als ich so überrascht war, dass die Linken überall gewinnen.
Ja, wobei, dann würde ich da tatsächlich jetzt, weil nachdem du es gesagt hattest, habe ich jetzt nochmal auf die aktuellen Umfragen geschaut und die aktuellste, die ich jetzt gefunden habe, ist von INSA vom 1.2., müsste wahrscheinlich im Auftrag der Bild-Zeitung auch gewesen sein. Gefragt wurde oder die Erhebung war am 30. und 31.01. Da kommt die Linke tatsächlich nur auf 4% und das BSW auf 6, FDP auch auf 4, AfD 22, CDU 30, SPD 17. Das heißt, wer da hier in dieser INSA-Umfrage profitiert, ist tatsächlich die SPD, aber zulasten der Grünen. Das heißt, die Grünen verlieren, die waren ja immer so bei 14-15%. Und die AfD profitiert hier um 2 Prozentpunkte, wenn man das im Vergleich zu den anderen sieht. Das heißt,
also ja, also es gibt ja verschiedene Umfragen. 4% ist ja eigentlich auch schon relativ viel für die Linke. Es gibt ja aber verschiedene, wie du weißt, Umfrageinstitute. Und wenn du dir jetzt immer nur eins raussuchst.
Nee, ich habe hier alle vor mir. Ich habe ja, kennst du die Seite wahlrecht.de, da sind ja immer alle aktuellen. Also da ist INSA, da ist Infratest, da ist Forschungsgruppe Wahlen und da ist MNIT, Verian.
Ja, Forschungsgruppe Wahlen ist die Linke zum Beispiel bei 5% und
genau,
bei Infratest
DIMAP
ist sie auch bei 5%.
Ja, aber das sind ja beides Umfragen von vor, also vom 27. bis
29. 30.
Ja, aber du musst unten gucken, wann die Erhebung stattgefunden hat. Ich gucke immer, wann die Erhebung stattgefunden hat.
Ja, aber der 27. bis zum 29. war ja auch schon während der Debatte.
Ja, aber die Abstimmung war ja erst am 29. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ja, ich kann es nachvollziehen. Die Linke ist tatsächlich ein bisschen stärker geworden. Sie hat ja auch in den Bundestagsreden relativ gut sich gezeigt. Nichtsdestotrotz, ja, was die Grünen machen, und das scheint zumindest diese INSA-Umfrage dann zu zeigen, dass sie tatsächlich oder dass die Bevölkerung oder die ehemaligen Grünwähler da tatsächlich deiner Meinung sind, weil sie diesen Larifari-Kurs der Grünen für problematisch halten. Deswegen da ja ein Abzug, könnte man vermuten, weil die SPD ja ein bisschen davon profitiert. Gesagt, bei der Union verändert sich quasi gar nichts. Genau, bei den sonstigen geht ein bisschen was verloren. Aber ich will jetzt mal tatsächlich nochmal auf diese Studie zu sprechen
kommen, die ich
sagen,
schon 2-3 Mal nicht, dass die,
angesprochen habe.
Dass die Hörer am Ende enttäuscht sind, weil wir was nicht erfüllen. Also do it.
Also, das ist eine Studie, die ist jetzt first published am 25. März 2022. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, aber auf die wurde jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen Bezug genommen, meist nur am Rande. Aber da ging es wieder um die Frage, die wir uns auch schon gestellt haben, ob eigentlich die Übernahme von Strategien der Rechten von Mainstream-Parteien, also von den großen Volksparteien, führt die zum Erfolg oder führt die dazu, dass die rechten Parteien eigentlich stärker werden. Diese Studie ist unter anderem von der Humboldt-Uni, von der Universität Mainz und von der Universität Zürich von 3 Forschenden gemacht worden, die tatsächlich von den 70ern bis heute, also bis heute im Sinne von 2018 war, glaube ich, die letzte Wahl, die sie untersucht haben, haben die sich eben angeguckt, was bedeutet es eigentlich, wenn Mainstream-Parteien, also die großen Volksparteien, in der Migrationsdebatte die Position von rechtsextremen Parteien übernehmen und dann damit eben Wahlkampf machen. Und dann unterscheiden sie noch so ein bisschen in der Frage, gehen diese Mainstream-Parteien so vor, dass sie sagen, wir schließen eine Zusammenarbeit mit der Partei aus oder wir schließen sie eben nicht aus. Und das gibt dann auch nochmal unterschiedliche Ergebnisse. Die Kurzfassung des Ergebnisses ist, die einzigen, die davon profitieren, sind, also die einzigen, die von einer Übernahme der Position profitieren, sind diese rechten Parteien. Sehen wir, haben wir zum Beispiel auch in Bayern gesehen, als die CSU bei der letzten Bayernwahl dieses relativ migrationskritische Thema aufgemacht hat und dann ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren hat und die AfD dabei knapp 10-11% rauskam. Ich glaube, mittlerweile ist die AfD, wenn man Umfragen nachgeht, in keinem westdeutschen Land so stark wie in Bayern. Ich glaube, die liegt da, mein letztes war, glaube ich, 20%. Ich gucke nochmal schnell nach, nicht, dass ich hier Quatsche zähle. Genau. In Bayern 18%. Und so stark ist sie in keinem anderen westdeutschen Land. Ist, finde ich, auch bezeichnend dafür, weil ja genau die CSU sich immer versucht, so ein bisschen als, ne, hier, wie heißt da, Franz Josef Strauß sagt, es darf rechts der CSU keine Partei geben. Das versucht Markus Söder immer mal wieder zu machen. Das hat auch Horst Seehofer immer wieder probiert, aber es zeigt sich eben, und das ist eben auch das Ergebnis dieser Studie, die, wie gesagt, 70 Wahlen aus 17 Ländern sich angeschaut hat, die zeigt eben, nein, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht die Positionen dieser Parteien übernehmen, weil es macht im Endeffekt nur diese rechten Parteien stark. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gerade nochmal hinstellen möchte, weil im Endeffekt ja genau das auf die eine oder andere Weise auch gerade wieder passiert. Und die AfD, das finde ich so bezeichnend, weil nach diesem gescheiterten Gesetzesantrag am Freitag stand Alice Weidel ja vor den Kameras und ich habe wirklich gedacht, die fängt gleich an zu heulen, weil sie nicht das durchgesetzt gekriegt hat, was sie durchsetzt. Also ich fand, ihr Gesichtsausdruck wirkte nicht so dieser Hassgesichtsausdruck, den sie noch in Riesa hatte, sondern das war wirklich so ein, sie ist kurz davor zu heulen, weil das, was sie sich vorgenommen hatten, ist jetzt gescheitert. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was dahinter steckt. Es funktioniert nicht. Das, was immer wieder suggeriert wird und was die Parteien immer wieder machen, nämlich die Position von den Rechten zu übernehmen, das funktioniert nicht. Und deswegen, oder ja.
Ja, Sven, ich bin es ehrlich gesagt fast schon so ein bisschen leid, darüber zu reden, weil wir haben es schon auch so oft gemacht und ehrlich gesagt haben wir ja eigentlich ja immer so eine diplomatischere Position dazu eingenommen. Und dazu muss man auch erstmal sagen, das ursprüngliche Problem war doch wahrscheinlich, dass die Union dieses Thema abgegeben hat, ja. Also darüber muss man ja erstmal reden. Es wird ja immer so getan, als gäbe es keine Union vor Merkel. Das heißt, dieses Thema wurde abgegeben. Dass man es jetzt vielleicht nicht zurückbekommt, kann ja sein. Und das Zweite, was mich daran immer so ein bisschen nervt, und das ist ja mein Eingangszitat, das Eingangszitat gewesen. Bei Linken herrscht die Meinung, je weniger man über Schwierigkeiten redet, desto weniger beschäftige es die Menschen schon. Die Thematisierung sei Munition für rechte Stimmungsmache. Das heißt, du musst doch trotzdem Politik machen, egal worum es geht. Also wenn du ein Thema nicht behandelst, weil du sagst, es macht die Rechten stark, es nicht zu behandeln, es kann ja dann am Ende nicht die perspektivische Lösung sein. Und die zweite oder die dritte Frage, die ich mir dabei in dem Zusammenhang stelle, ist, wo soll das am Ende hinführen? Also weil die Rechten werden ja auch so immer stärker. Also gibt es nicht doch den Punkt, wo man im Endeffekt den einige Themen wieder zurücknehmen will, muss, insbesondere zurückklauen muss, insbesondere wenn diese Themen halt so relevant werden innerhalb der Bevölkerung. Jetzt kann man natürlich sagen, es werden innerhalb der Bevölkerung nur so relevant, weil alle darüber reden. Nur am Ende so eine Art Zensur zu quasi fordern, das ist ja auch nicht die Lösung. Also ich sehe halt im Endeffekt dafür nicht so eine richtige Position, weil ich schon glaube, dass das der Raum für Parteien rechts außen auch immer nur so groß wird, weil eben sich die Mitte auf so ein Meinungsspektrum verkleinert in vielen Bereichen ja auch und das dann als alternativlos darstellt und dann eben die Parteien an die Macht kommen, die Alternative in den Namen schreiben oder stärker werden.
Jetzt kommt aber der Switch, den ich mir extra noch aufgehoben habe. Ich muss aber gestehen, ich hoffe, ich habe es nicht falsch übersetzt, also in meinem Kopf. Das heißt, ich lese es dir mal vor. Und dann sprechen wir damit drüber, weil das ist, finde ich, tatsächlich der spannende Punkt. Und das wäre, glaube ich, das, worüber man dann vielleicht auch mehr widersprechen muss, weil das diese ganze Debatte quasi auf den Kopf stellen würde. Pass auf. Accommodation is more effective in winning voters from the radical right in the absence of a cordon sanitaire and predicts greater losses to the radical right when employed in combination with a cordon sanitaire. Jetzt musste ich vorhin erstmal nachschauen, was ist cordon sanitaire? Kannst du damit was anfangen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das ist irgendwie, das kommt irgendwie aus der Militärsprache, ist im Endeffekt quasi ein Schutz vor der Weitergabe von Krankheiten. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann meint das im Endeffekt hier quasi eine Zusammenarbeit mit der Partei. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Zitat richtig verstanden habe, dann heißt es, die Übernahme von Positionen von rechten Parteien ist dann effektiver, wenn diese Partei, diese Mainstream-Partei, vorher eine Zusammenarbeit mit dieser rechten Partei nicht ausgeschlossen hat. Das heißt,
das ist das Österreich-Prinzip. Die FPÖ wurde immer schwächer, wenn sie an der Macht war, zusammen mit
der ÖVP.
Der ÖVP.
Genau. Und das ist das, was dieses Zitat oder was scheinbar diese Studie zeigt. Wie gesagt, wenn ich es richtig mir richtig übersetzt habe, aber ich glaube, das ist genau diese Aussage. Und das ist ja das, was passiert ist. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, Österreich, was war denn da die letzten 4 Jahre? Es gab eine Koalition aus CDU und Grünen, weil man eben sich, nicht CDU, aus ÖVP und Grünen, weil man eben mit dieser immer weiter nach rechts gerückten ÖVP, FPÖ, und das ist ja auch passiert, also das darf man ja auch nicht vergessen, die FPÖ war ja, und das ist, liegt schon sehr, 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 sehr lange zurück, war das mal eine liberale Partei. Die FPÖ ist ja nicht umsonst vom Kürzel her ähnlich wie die FDP. Das war mal eine liberale Partei, die dann aber weiter und weiter und weiter nach rechts gewandert ist. Und der jetzige Vergleich der FDP ist ja sowas wie die Neos. Und die FPÖ ist eben jetzt eine sehr rechts stehende Partei. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man es so betrachtet, könnte jetzt vielleicht doch das, was Friedrich Merz getan hat, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Hoffnung, die sich von Unionsseite so ein bisschen dahinter verbirgt, dass man jetzt sieht, dass man nicht die AfD dafür braucht, um einen rigideren Kurs in der Migrationspolitik zu machen, sondern, das ist ja auch das, was sie die ganze Zeit suggerieren, sondern man macht es eben, kann es eben auch mit der Union bekommen und zur Not ist die Union dann eben auch bereit, das mit rechteren Stimmen zu machen. Das heißt, das wäre dann vielleicht doch dieses Österreich-Prinzip, was Friedrich Merz hier gerade angewendet hat, in der Art und Weise, dass er aber das Problem hat, dass er sich eben immer noch so radikal gegen die AfD wendet. Und da bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ob das in seinen Augen zum Erfolg führt. Das ist, glaube ich, die große Frage, die sich jetzt hier noch stellt.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich ist das, was wir jetzt die letzte Woche erlebt haben, für diesen Effekt, den diese Studie beschreibt, viel zu klein und viel zu geringfügig, also vor allem jetzt mit Blick auf den Wahlkampf. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie das, was wir auch schon als wir auf die Umfragen geguckt haben, diagnostiziert haben. Vielleicht ist der Effekt von diesem ganzen Wahnsinn, den wir die letzte Woche erlebt haben, sowieso geringer, als man vielleicht glaubte oder hoffte oder befürchtete. Und die Frage ist natürlich auch, ob es reicht, eine sogenannte Zufallsmehrheit einmal mit der Rechtsaußenpartei herzustellen oder ob es dann am Ende doch darum geht, mit denen zu koalieren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Studie darauf eingeht.
Ich glaube, darauf geht sie gar nicht ein, sondern hier geht es wirklich immer vorrangig, oder hier ging es eigentlich vorrangig um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ja Mainstream-Parteien eben Positionen der Rechten übernehmen. Und da war jetzt eben, wie gesagt, der Punkt, eigentlich führt das nie zum Erfolg, mit einer einzigen Ausnahme. Und diese Ausnahme ist etwas, worüber auch in letzter Zeit immer mal wieder gesprochen wird, Dänemark. Dänemark ist das Paradebeispiel dafür, wie das auch funktionieren kann. Und da ist es eben, und das ist ja eigentlich auch das Überraschende, da ist es eben nicht eine christdemokratische Partei, die einen sehr rigiden Migrationskurs führt, sondern da sind sie Sozialdemokraten. Das heißt, das ist ja auch das Besondere daran. Und da hat es tatsächlich dazu geführt, dass diese Rechtspopulisten, die es ja auch gab, dass die so marginalisiert wurden, dass sie keine Rolle mehr spielen. Aber dafür sind die Sozialdemokraten ja auch einen sehr rigiden Kurs gefahren, der in Dänemark aber zu funktionieren scheint.
Ich will dann in dem Zusammenhang aber trotzdem noch mal kurz ansprechen, wie diese Dynamiken ja auch in dem konkreten Fall waren, mit der Union und mit der AfD. Und wir haben ja das auch schon angedeutet und auch schon ausführlich besprochen, dass die AfD ja, die CDU ja versucht hat oder die Union ja versucht hat, quasi vor die Welle zu kommen. Dadurch, weil sie ja das Gefühl hatte von der AfD oder die Angst hatte, von der AfD vor sich hergetrieben zu werden, dadurch, dass die AfD diesen fast ja ganz genialen Schachzug gefahren hat, zu sagen, wir reichen das Gesetz jetzt selber ein. Und das schließt so ein bisschen an diese Studie an, weil ich mir nicht sicher bin, was die Alternative zum Übernehmen der Themen dann in dem Fall gewesen wäre und ob diese Alternative nicht am Ende die AfD wiederum auch gestärkt hätte, und zwar vor allem in diesem konkreten Moment, weil ich war jetzt nun mal viel bei der AfD und habe mir viel von denen angehört und viel mit denen gesprochen, und es ist ja ganz, 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 ganz offensichtlich, dass eine Hauptwahlkampfstrategie der AfD ist die Erzählung, ja, die Union, die will in manchen Politikbereichen das Gleiche wie wir, Klammer auf, vor allem Migration, Klammer zu, aber mit denen kriegt ihr es natürlich nicht, weil die ja mit den Grünen oder der SPD koalieren müssen, und deswegen ist alles, was sie erzählen, Quatsch, und deswegen müsst ihr uns wählen. Und wenn jetzt die Frage, die ich mir auch wirklich stelle, ist, in welcher Konstellation funktioniert diese Erzählung jetzt besser, wenn wir das auf das konkrete Beispiel jetzt mit diesem Gesetzesentwurf bringen? Funktioniert die Konstellation besser für diese Erzählung, wenn die AfD den Unionsantrag einreicht, ja, und die Union sagt, wir stimmen da nicht mit, weil wir wollen ja keine Zufallsmehrheit mit der AfD? Dann kann die AfD natürlich sagen, ey, guck mal, mit der Union kriegt ihr auf gar keinen Fall irgendeinen Politikwechsel. Oder funktioniert sie besser dadurch, was jetzt eben passiert ist, quasi worst case, wahrscheinlich aus der Sicht der Union, sie reichen ihn selber ein und kriegen keine Mehrheit dafür, und zwar auch noch wegen ihrer eigenen Leute. Also, und was wäre, wenn es geklappt hätte? So hätte man dann, und das ist ja dann vielleicht ja das, was du sagtest mit der Zusammenarbeit, und so kommt, schließt sich ja dann vielleicht der Kreis, und hätte es geklappt, hätte ja vielleicht der Eindruck entstehen können für viele Leute, naja, man kriegt mit der Union ja doch einen Wechsel hin, und dann wähle ich halt doch lieber die Union, weil eigentlich ist mir die AfD doch zu wild, aber ich will ja, dass sich was in der Migration ändert. Ich stelle mir halt einfach so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt nur darüber reden, was der AfD was bringt und was nicht, weil eigentlich geht es ja nicht nur darum, es geht um die eigenen Wähler, es geht um die eigene, das Klientel, und es geht ja vielleicht auch einfach um politische Überzeugung und politische Maßnahmen, die man umsetzen will. Ich will ja nicht allen unterstellen, dass sie nur taktisch handeln, aber die Frage ist, hätte die Alternative, ja, also die Alternative zu dem, was Friedrich Merz und die Union gemacht hat, der AfD nicht vielleicht auch geholfen oder genauso geholfen, und man einfach in diesem Aschaffenburg-Moment vielleicht eh nur alles hätte falsch machen können aus der Perspektive der Parteien in der Mitte.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, glaube ich, das Letztere schon nicht ganz falsch ist. Ich glaube, es gab da keine richtige Entscheidung gegeben. Ich finde es aber, vielleicht bin ich da auch selbst ein bisschen abgestumpft, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst keine Kinder habe und das mich deswegen nicht so direkt betroffen hat. Aber für mich wirkte Aschaffenburg nicht sonderlich anders als beispielsweise Solingen oder auch Magdeburg. Es war ja jetzt kein dezidiert islamistischer Terroranschlag, sondern es war ein, in dem Fall wahrscheinlich Irrer, der hätte gar nicht mehr hier sein dürfen, der das Ganze gemacht hat. Das ist so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da aber auch falsch, weil gesagt, überall, wo man es hört, ist ja Aschaffenburg sozusagen der Auslöser gewesen. Ja, natürlich ist dort eine Kindergartengruppe, also wirklich das schwächste Glied in unserer Gesellschaft, angegriffen worden. Aber auch in Magdeburg ist ja ein Kind gestorben. Und ich weiß tatsächlich nicht, also kann auch nur mir so gehen, ich habe es aber jetzt nicht so wahrgenommen, als ob in der normalen Bevölkerung wirklich Aschaffenburg alle Menschen so krass bewegt hat, wie das auch dargestellt wurde. Aber da kann ich vielleicht auch falsch liegen. Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, da kommt natürlich der Wahlkampf hinzu, auf jeden Fall. Es kommt aber auch, also im Vergleich zu Magdeburg kommt natürlich hinzu, dass es jetzt wieder, und das ist ja das Gleiche wie in Solingen, ein Flüchtling war, der aus Behördenversagen nicht mehr hätte hier sein dürfen, wegen Fristen und so weiter. Das war ja in Magdeburg anders, auch wenn der ein Migrant war, aber der durfte ja hier sein, der hat ja auch gearbeitet, auch wenn er vielleicht am Ende gar kein Arzt war, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, schon nochmal der Unterschied. Und diese, das, es gab ja auch in Frankreich, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, vor, also es muss irgendwann letztes Jahr, also nicht vorletztes Jahr gewesen sein, da ist ja auch einer auf einen Spielplatz gerannt und hat einfach wahllos auf Kinder eingestochen und sowas ist halt unglaublich emotionalisierend für die Leute. Und das hängt, glaube ich, alles so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, dass Friedrich Merz und die Union halt auch ein bisschen vorauseilender Gehorsam war, weil sie dachten, shit, das ist könnte ein Turning Point sein und wir wollen halt, wie gesagt, vor die Welle kommen.
Ja, aber dann finde ich, ist dieser Fünf-Punkte-Plan ja genau der falsche Weg gewesen, weil der hätte jetzt ja das Problem, was eben durch Solingen und durch Aschaffenburg entstanden ist, nicht bekämpft.
Naja, nein, da würde ich widersprechen. Ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Und das geht mir auch gar nicht in meine eigene Position, aber dass Behördenversagen natürlich damit zusammenhängt, dass die Behörden, und das sagen sie ja alle, einfach überfordert sind mit der Masse an Menschen, das ist ja wahr. Und das ist natürlich eine Lösung, wäre natürlich irgendwie die Behörden zu stärken, aber eine andere Lösung wäre natürlich dafür sorgen, dass diese Überforderung wegfällt. Also ja.
Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Das wäre halt genau dieser Aspekt des Fachkräftemangels wieder. Und da da ist es, glaube ich, sinnvoller, was zu tun, als jetzt eben diese Symbolpolitik, die ja, und das ist ja zumindest mein Fazit, die ist ja gescheitert, dieser Lösungsvorschlag von Friedrich Merz, weil alles, was er erreicht hat, mag noch so richtig sein. Und wir haben tatsächlich Probleme und auf die muss man auch eingehen. Wir haben überall Probleme. Es gibt überall Überforderung im Bildungssystem, in der Integration. Das sind alles Aspekte, die müssen angesprochen werden. Das, was Merz da jetzt gemacht hat, führt aber meiner Meinung nach eben nicht zur Lösung. Natürlich muss eine Lösung gefunden werden und die muss in der Mitte gefunden werden. Und da lassen wir die Grünen vielleicht mal außen vor, aber da sind sich, glaube ich, Union und SPD, FDP vielleicht auch noch schon einig, dass da etwas passieren muss und dass da auch etwas passieren wird. Ich weiß eben jetzt, und das ist so ein bisschen das, was ich befürchte, dass man in der SPD tatsächlich diesen Vertrauensaspekt sehr, sehr, sehr stark ausspielen wird in der nahen Zukunft und auch bei potenziellen Koalitionsverhandlungen, die natürlich eine Rolle spielen werden, weil, und das muss man halt so sagen, Friedrich Merz hat dieses Tabu gebrochen. Er hat etwas gemacht, was im Bundestag noch nie seit dem Ende oder seit der Gründung der Bundesrepublik noch nie passiert ist, dass man mit Rechtsextremen gemeinsam abgestimmt hat. Wir hatten zwar mal einen Bundeskanzler, der in der NSDAP war, aber gut, das wollen wir mal außen vor lassen. Es gab noch nie das, was Friedrich Merz jetzt getan hat. Und ich glaube, Angela Merkel hätte sich niemals eingeschaltet, weil sie hat ja im Endeffekt auch einen Tabubruch begangen und hat sich als Bundeskanzlerin AD in einen Wahlkampf aktiv eingemischt. Auch das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und dann hat sie eben auch im Endeffekt noch gegen ihre eigene Partei geschossen. Ob das jetzt im Endeffekt noch ein später Seitenhieb auf Merz war oder ob sie wirklich ein Problem darin sieht, das kann ich nicht beurteilen, weil dafür kenne ich sie auch zu wenig. Aber das sind ja Sachen gewesen, die gab es so noch nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Sei es um diesen Brandmauer-Aspekt. Das Tabu hat er gebrochen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, vor dem er steht und was ihm auch noch eine ganze Weile nachhängen wird. Auch, weil er eben so ein Affektpolitiker ist. Und das wird ihm auch noch eine Weile nachhallen, meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube, das mit Angela Merkel kann im Endeffekt der Union sogar fast helfen, weil eigentlich ist alles, was sie jetzt macht, sowieso, in Anführungszeichen, die ihrer Meinung nach Altlast Angela Merkel abzuwerfen. Und wenn sie dann selber auch noch sagt, nee, ich bin mit dieser Politik nicht einverstanden, dann kann das vielleicht helfen, weil genau das wollen sie eh tun, weil Friedrich Merz persönlich der Meinung ist, dass vieles, was Angela Merkel gemacht hat und ihr in die Mitte gerücke quasi im Kern das Problem der Union war in den vergangenen Jahren. Deswegen würde ich das gar nicht so, also ich glaube schon, dass die erst geschluckt haben, aber dann im Endeffekt gedacht haben, ich glaube, dass das nicht so ein Problem ist. Das ist aber nochmal ein anderes Thema und ich würde dazu auch nochmal am Ende sagen, wir wissen Stand jetzt nicht, ob Friedrich Merz am Ende nicht doch davon profitiert, das wissen wir einfach nicht. Also losgelöst von der moralisch-symbolischen Frage des Brandmauer-Einrisses, ja oder nein, kann es sein, dass die Union im Wahlkampf und am 23. Februar davon profitiert hat.
Das auf jeden Fall. Was so der einzige Aspekt ist, der mir so ein bisschen im Hinterkopf ist, ist das, was vor genau einem Jahr passiert ist. Wenn du dich zurückerinnerst, vor genau einem Jahr gab es ja auch diese Massenproteste, da gab es diese Recherche von Korrektiv. Und das hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass die AfD da noch mal ein bisschen abgesackt ist und auch die Union ein bisschen abgesackt ist in den Umfragen. Da lagen SPD und Grüne jeweils auch bei 19%. Das ist jetzt runtergegangen. Die Frage ist natürlich auch, was jetzt dieses Potenzial auf der Straße noch mal auslöst, ob das auch noch mal dazu führt, dass sich da etwas entwickelt. Aber du hast vollkommen recht, wir wissen es nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt einfach schauen müssen. Was passiert wirklich in 21 Tagen? Wir haben ja noch eine Folge, bevor die Wahl stattfindet. Das heißt, dann können wir nochmal gucken, was hat sich in diesen zwei Wochen verändert. Zum Ende möchte ich nochmal aus dem Blatt, was du vorhin ja so leicht unterschwellig, glaube ich, kritisiert hast, zitieren. Und zwar, ein Psychologe wurde dort interviewt. Stefan Grünewald ist der Gründer des Markt- und Medienforschungsinstituts Rheingold und der hat oder der untersucht vor Wahlen.
Habe ich auch gelesen.
Siehste, dann weißt du ja vielleicht, worauf ich hinaus will. Weil das finde ich tatsächlich spannend. Die Frage ist natürlich, und das ist ja auch, was wir uns immer wieder gestellt haben, was muss passieren? Und du hast es vorhin schon gesagt, wir haben keinen Wahlkampf, der wirklich auf die Zukunft weist. Wir haben keine Innovation, sondern wir haben irgendwie nur einen negativen Wahlkampf, der, und das ist tatsächlich das, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, es wird nur auf die negativen Aspekte hingewiesen und das ist etwas, was tatsächlich schon mal passiert ist, nämlich am Ende der Weimarer Republik hat ein gewisser Herr Hitler genau damit Wahlkampf gemacht, mit negativen Aspekten, mit einem Negativwahlkampf, mit einem, dysfunktional ist das falsche Wort, aber es geht irgendwie in die Richtung. So hat der Wahlkampf gemacht und so ist aktuell der Wahlkampf bei uns auch. Es werden Negativbilder gemalt, im Endeffekt von allen Parteien werden Negativbilder gemalt. Und da finde ich es eben wirklich spannend, was er sagt und was man vielleicht auch mitnehmen kann. Also Zitat, es fehlt eine Zukunftsvision, die verdeutlicht, wohin das Land steuert. Es fehlen aber auch die Politikerpersönlichkeiten, die das Gefühl vermitteln, die großen Probleme des Landes lösen zu können. Und es gibt auch keine Koalitionsoption, die zuversichtlich stimmt. Das, finde ich, ist wirklich spannend. Friedrich Merz mag es jetzt versucht haben mit dieser Politikerpersönlichkeit und ihm das Gefühl vermitteln zu wollen, aber ich meine, er ist eben mit diesem Antrag gescheitert. Er kann es nicht. Er kann diese großen Probleme des Landes nicht lösen, weil er ja im Bundestag scheitert, obwohl er eine scheinbare Mehrheit hinter sich hatte. Eine oppositionelle Mehrheit zwar, aber er hatte eine Mehrheit hinter sich. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass der Wahlkampf doch eher in die positive Richtung nochmal geht. Wir haben noch drei Wochen und vielleicht kommt man wirklich nochmal dahin, dass man positive Zukunftsbilder malt. Ich glaube es nicht, aber ich persönlich würde es mir wünschen, dass man mehr in die Zukunft schaut und mehr drauf schaut, was kann man wirklich erreichen und zwar nicht durch Steuererleichterungen, die am Ende nicht gegenfinanziert sind, sondern auf dem Wunsch basieren, dass die Wirtschaft wieder wächst oder ähnliches.
Jo, und ich habe auch noch einen Versuch, positiv in die Zukunft zu blicken, quasi. Ich bin zwar kein politischer Akteur, der jetzt Wahlkampf macht, aber vielleicht wieder auf der Metaebene und auch mit Sicherheit nichts, was optimistisch stimmen kann mit Blick auf die Wahl, aber langfristig finde ich es gut, dass es vielleicht jetzt angestoßen dadurch, sowieso ja vielleicht durch Friedrich Merz und diese etwas konservativere CDU, doch innerhalb der politischen Mitte wieder mehr Unterscheidbarkeit geben wird zwischen den Parteien, zwischen den eher linkeren Mitteparteien und den Parteien rechts in der Mitte, weil dieses Alternativlose, was wir jetzt seit Jahrzehnten fast erleben, in vielen politischen Themenfeldern so von wegen, naja Leute, es gibt nur den einen Weg und jede Partei will denselben Weg wählen, quasi wie macht die Politik, die die Mitte macht, sei alternativlos, habe ich ja schon angedeutet, dafür sorgt, dass die Leute, die dann eine Alternative versprechen und diese vermeintliche Alternative dann auch noch in den eigenen Namen schreiben, davon profitieren. Das heißt, dass Menschen jetzt noch wieder eine Wahl haben zwischen einer Partei, die das will und einer Partei, die das will und die alle noch irgendwie halbwegs in der politischen Mitte sind. Und vielleicht ist das jetzt der Aufschlag dafür, weil auch wenn diese Shitshow da am Freitag vielleicht ein Tick übers Ziel hinausgeschossen ist, wie die sich da angekackt haben, Aber politischer Streit ist nicht per se schlecht für ein demokratisches System.
Nein, das stimmt. Politischer Streit kann sogar sehr gut sein. Dann aber meine Frage, welche Koalition ist denn jetzt, wäre denn sinnvoll? Weil das, was du beschreibst, funktioniert ja gar nicht mit einer potenziellen
Sven,
Koalition.
Ich werde hier keine Koalitionsaussagen treffen. Ich werde ja auch nicht meine persönliche politische Parteipräferenz preisgeben. Ich versuche einfach nur was Positives darin zu sehen, und zwar jetzt nicht im Konkreten, sondern auf einer Metaebene, dass das vielleicht in eine Richtung geht. Und ja, ich weiß, das Problem wird am Ende sein, dass wir, wenn es richtig schlecht läuft, dass eine schwarz-rot-grüne, wie ist das, die
Kenia-Koalition
geben wird und die noch schlechter wahrscheinlich zusammenarbeiten kann wie die Ampel. Und dann wird alles ganz schlimm und dann ist irgendwann auch noch die übernächste Wahl, nee, die überübernächste Wahl 2033. Aber darüber will ich jetzt nicht weiter reden. Ich will nur sagen, vielleicht ist es ein Schritt in die Richtung, dass es wieder ein bisschen politischen Konflikt, politischen Streit gibt und die Parteien in der Mitte wieder unterscheidbar sind, um langfristig so wieder ja, Mehrheiten innerhalb der politischen Mitte zu finden, die vielleicht auch wechselnd sich unterscheiden könnten und so weiter und so fort. Ich weiß, am Ende müsste es dafür wieder auf so eine Dualismus zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb hinauslaufen, der aber rechnerisch bisher nicht möglich ist. Ich weiß, aber das war ja eine Zeit, in der es auf jeden Fall besser lief mit Blick auf irgendwie rechte und rechtsextreme Parteien, als es eben jetzt läuft.
Ja, und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Du hast meine Frage nach der Koalition wie ein echter Politiker gut umschifft.
Sehr gut.
Der Punkt, den du, glaube ich, gemacht hast, der ist wirklich entscheidend. Also diese Zersplitterung des Parteiensystems führt zu immer mehr Problemen. Das wird nach der Wahl wahrscheinlich auch nochmal ein Problem sein. Hängt natürlich auch davon ab, wer da alles nachher im Bundestag vertreten sein wird. Das sind, glaube ich, auch nochmal Punkte, die wir jetzt noch gar nicht so richtig sehen können. Deswegen müssen wir da, glaube ich, wirklich abwarten. Stell dir vor, am Ende bleibt nur eine Möglichkeit aus CDU, SPD und Linke.
Wow.
Das wäre.
Ja, aber da hat die CDU ja genauso ein Unvereinbarkeits.
Ja, stimmt.
Nennt sie nicht,
also ich vergessen.
Brandmauer oder wie auch immer man das nennt.
Brandmauer
ist übrigens kein Begriff der politischen Mitte oder der Linken, sondern der hat die AfD sich selber ausgedacht, den Begriff.
Ich weiß. Genau, deswegen habe ich auch gesagt Tabubruch, weil, genau, Brandmauer ist dann zwar auch in den Sprachgebrauch eingeflossen, aber ist es ja eigentlich, wie gesagt, nicht.
Gut, folgt uns bei Instagram und gibt uns vor allem gute Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast.
Yo. Ich glaube, man kann auch die einzelnen Folgen mittlerweile kommentieren und so. Könnt ihr auch gerne machen, damit wir ein bisschen mehr Traffic bekommen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Engagement.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.